Hangover Berlin. Präsentiert von Energy.
Hallo meine Lieben, hier ist
Hangover Berlin.
Endlich wieder zurück, ihr kleinen Muschimäuse. Und mir gegenüber sitzt der berühmteste Boy-Sahne-Sommelier Deutschlands, Marcel Mann.
Nom, 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 nom. Und gegenüber sitzt die Butterschlägerin jenseits der Alpen. Hier ist Nina Queer.
Ich glaube, Butter wird jenseits der Alpen noch gestampft und nicht geschlagen.
Aber dann wird's ja schon Käse, das wollen wir nicht. Hüttenkäse, die Hüttenkäserin Nina Queer. Sorry für alle Veganer, die zuhören, die anderthalb. Das war jetzt schon sehr spezifisch. Aber davon lassen
wir. Ist Puppenkäse eigentlich vegan?
Nein, hängt ein Mensch dran.
Aha, naja gut. Dann gehen wir mal ins Thema. Wo waren wir denn gestern Abend?
Wir waren bei dir.
Ja, Im Irrenhaus.
Wo waren wir denn gestern?
Entschuldigung, ich muss dazu sagen, Kinder, ich bin etwas verwirrt. Ich dachte, gerade als wir vor 2 Stunden aufwachten, dachte ich, wir sind noch im Gestern, weil wir kamen nach Hause, Marcel, ich und noch 2 andere Leute, die hier übernachtet haben, die schlafen da drüben noch, also. Oder beziehungsweise einer ist schon gegangen. Deiner ist schon gegangen, so gut warst du dann doch nicht.
Entschuldigung, es war ein ganz rüstiger.
Auf jeden Fall ist das so furchtbar jetzt zu dieser Jahreszeit, weil man kommt irgendwann morgens nach Hause, es ist dunkel, man schläft kurz seinen Rausch aus und wenn man wieder wach wird, ist es wieder dunkel. Und ich wache heute auf und dachte mir, oh scheiße, ich habe nur 1 oder 2 Stunden geschlafen. In Wirklichkeit waren es 10 oder so. Also ich bin auch noch nicht ganz im Hier und Jetzt. Aber ja, wir waren nicht heute, sondern gestern Abend im Irrenhaus. Mein lieber Freund
Lurs a Ginger. So heißt er auf Englisch. Lurs a Ginger. Lars Eidinger.
Ach so, Lars Eidinger.
Du konntest mir auch nicht von den Lippen ablegen.
Nee, ich dachte, jetzt hast du einen Schlaganfall gehabt, während du mit mir redest. Oder du bist noch betrunken. Es hörte sich auch irgendwie geleitet an.
Lurs a Ginger.
Also Lars Eidinger hat gestern aufgelegt und er war ein sensationeller Haus-DJ. Und ich muss ja auch ein bisschen sagen, ich würde jetzt nie sagen, dass Lars Eidinger ist einer der besten Schauspieler der Welt oder einer der 3 besten in Deutschland. Das muss man einfach mal sagen.
Neben Whoopi Goldberg.
Aber ich würde gar nicht sagen, dass er so mein Typ ist. Er ist einfach so, wir sind halt so freundschaftlich, vor allem künstlerisch miteinander verbunden, weil wir auch 2 Künstler der Extreme sind, sage ich mal so. Aber mit seiner Attitude da gestern und so, wie er auflegt und wie er sich für die Musik begeistern kann und hat ja nun erst das erste Mal bei mir aufgelegt, sonst kenne ich den ja nur so von roten Teppichen oder wenn man mal irgendwo im VIP-Bereich im Backstage sitzt. Und ich habe mich auch ein bisschen verliebt. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt sagen, wir müssen mit mir gehen, aber ich dachte mir, wow, was für ein wunderschöner, interessanter Mann. Ich wäre gerne Nina Eichinger.
Aber du bist doch schon Nina Eicheldinger.
Eicheldinger. Ja, aber vielleicht kann ich mich da ja ein bisschen abeicheln.
Ich denke doch. Es ist ja für uns alle wieder Herbst. Von daher, du kleines, wildes Trüffelschwein, grabe den Waldboden nach deiner Eichel aus. Ich habe aber das Gefühl, da war auch das beruhte auf Gegenseitigkeit, da sprühten die Funken. Doch der Lars ist interessiert. Vielleicht wäre auch gern Lars queer. Man weiß es nicht.
Mhm. Oder Lars Eidinger queer. Vielleicht geht das ja
Doppelname.
Mal. Ich werde auf jeden Fall mit ihm darüber nochmal reden. Über den gestrigen Abend muss geredet werden, aber das geht heute hier in diesem Podcast niemanden was an.
Nein, 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 das ist ja schon in den internen Polizeichats durchdiskutiert worden. Das müssen wir jetzt nicht übernehmen. Danke noch an die Hundertschaft nördlich von Berlin.
Und wir haben euch natürlich auch ein richtiges Podcast-Thema mitgebracht, nicht nur wie soll man sagen, unser ungezügeltes Ausgehverhalten wollen wir euch hier breitlegen, sondern wir haben auch was zu berichten. Wir haben vor ein paar Wochen
drei Wochen, glaube ich, waren es. Ja.
Ja, oder schon 4 oder 5.
Nee, ich habe vorhin noch mal geguckt.
Wirklich?
Ja, da liegen nur meines Wissens nach 3 Podcasts dazwischen.
Also vor 4 Wochen.
Gut, ja.
Haben wir eine Folge gemacht, die hieß Hochzeiten.
Ja.
Und die kam unglaublich an und
nicht nur bei Traurednern.
Nicht nur bei Trauerrednern, wie wir zwei übrigens beide, welche sind. Wir sind die hohen Priesterinnen der guten Laune.
Es ist wirklich so.
Und man kann uns auch buchen, das kann man an dieser Stelle sagen. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, was nimmst du? Also bei mir ist man ja ab 1600 Euro dabei.
Bei mir nicht.
Nee, nimmst du mehr für so eine Trauerrede?
Ja, ja.
Aber ich habe mich neulich mit einer anderen prominenten Traurednerin und so, und die meinte auch, sie nimmt 2,5. Erstens mal, weil sie prominent ist, und zweitens mal, weil sie über eine Stunde redet. Also ich nehme ja so 1,5, 1,6. Ich rede aber nur 10 Minuten.
Ich rede so 20, 25.
Ja gut, mit Gedicht und einem Lied dazwischen komme ich vielleicht
auch. Ich beatboxe auch, 20. auch ein bisschen, wenn es sein muss.
Aber das ist interessant. Also nimmst du trotzdem auch mehr, ja? Mhm. Aha. Also bin ich als hohe Priesterin, hat mich Helmut Berger und die Bild-Zeitung damals auf Ibiza womöglich unterbezahlt?
Ja, definitiv, ja. Ich würde mal sagen, Helmut hätte sich nicht mehr leisten können. Die Bild-Zeitung wollte sich nicht mehr leisten.
Na, immerhin war der Ibiza-Flug und das Hotel noch inklusive.
Oh, das ist gut, dass du die 150 Euro noch mitgenommen hast.
Ja, das ist dann auch nicht
so. Du musst immer was vom Zimmer klauen, damit es sich auf lange Sicht rentiert.
Ja, in diesem Zimmer gab es nichts zu klauen.
Ich lebe hauptsächlich von abgerissenen Föhnen.
Ach, wirklich?
Nein, natürlich.
Funktionieren die zu Hause noch? Nein.
Ich reiß nichts ab. Jetzt fällt es einchecken schwieriger. Auf jeden Fall, wir reden heute über Hochzeiten 2.
Ja, Hochzeiten 2, das ist unser großes Thema. Ich weiß gar nicht, also ich habe ja noch 3 Hochzeiten abzuarbeiten. Wie viel?
Fang eine. Ich hatte 2, aber das schaffen wir ja nicht.
Dann fange ich mit der kleinen an, die kleine perverse...
Die Vorhochzeit.
Die kleine perverse, grauenhafte Geizhochzeit, auf der ich war irgendwo in Brandenburg. Ich habe euch ja gesagt, über meine Freundin Mariette auf dem Acker, das so gingen wir letztens mit dem kleinen...
Ja.
Teaser aus der alten Folge.
Wir Kartoffelbauern erinnern uns.
Genau, die Kartoffelbäuerinnen erinnern sich oder alle Kartoffelbauern, die Mariette hinterher noch gefunden haben. Auf jeden Fall war das tatsächlich so, ich nenne jetzt keinen Namen, weil sonst könnte auch die Ehefrau und so weiter und so fort des betroffenen Mannes, der da fremdgegangen ist, beleidigt sein und so. Also es war generell eine schwule Hochzeit. Es war irgendwie so eine nette Dorfkirche und zum Gehöft drumherum alles wunderbar. Ich kann mich erinnern, eine lesbische Freundin von mir und mein Assistent Fabi, den du auch kennst,
ja,
die waren die Hochzeitskapelle. Fabi kann vorzüglich Klavier spielen und meine andere lesbische Freundin, deren Namen ich nicht nennen möchte, die hat gesungen und so.
Maultrommel.
Und auf jeden Fall die Glöcknerin, die die Klingel geläutet hat, die Glöcknerin von Brandenburg, das war die Frau dieser lesbischen Freundin von mir, die Sängerin war. Also,
die Grafik dazu in unseren Insta-Stories.
Genau, bitte. Also ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, ne? So wie so ein lesbischer Hulk sich da auf die Seile schwingt. Und am Ende auch noch die Esmeralda klaut und so weiter und so fort. Beschämt. Auf jeden Fall, diese Frau, der Sängerin, hat man auch die ganze Hochzeit nicht gesehen. Die kam wirklich, also wie so das Tier von den Muppets, rein, ging einmal durch die Menge in diese Glockenläut-Ecke, raselte sich da an diesen Glocken ab und verschwand wieder. Schlechte Laune, kam auch im Fußballtrikot. Hatte vorher irgendwo Fußball gespielt und dachte sich, naja, für die Hochzeit jetzt umziehen, sie geht eh gleich wieder zurück zum Trainieren, brauchst du gar nicht. Ne? Also es war irgendwie ein absurder Moment. So, dann irgendwie am Brandenburg draußen, es wurde geheiratet und so, und dann, ich stehe dann um die Ecke von diesem Schlösschen, in dem geheiratet wurde, und rauche eine Marihuana-Zigarette. Einfach mal, um mich zu beruhigen, ja, nach dem, was ich da gesehen habe und so. Und da linst das Brautpaar, das schwule Brautpaar, linst um die Ecke und sagt, oh, Nina, dürfen wir da auch ein bisschen von deinen Drogen naschen und so? Und ich, ja, bitte gerne und so. Du, die haben mir meine einzige Marihuana-Zigarette, die ich mitgehabt habe, bis zum Stummel runtergeraucht. Also nicht ein Krümelchen haben die mir übergelassen. Und jetzt, Marcel, frage ich dich, Ich meine, wenn ich den schönsten Tag meines Lebens habe und drogenaffin bin, ja, muss ich denn da von irgendwelchen Partygästen, Hochzeitsgästen, mich durchschnorren? Ja, komme ich denn an meinem Hochzeitstag nicht schon mit einem Arsenal an bunten Pillen an, damit ich als, ja, ich sag mal, Hochzeitsfeiernder, als Ausgebender, als Bräutigam oder Braut, ja, das ganze Personal und die ganzen Gäste noch mitversorge. So würde eine Hochzeit bei mir aussehen.
Für die Verpflegung ist immer das Brautpaar zuständig.
Ja, eben, aber die haben mir noch das Letzte abgegraben, was ich mit hatte. Ich muss auch dazu sagen, ich war hinterher so beleidigt, als ich hatte ja da nur irgendwie so ein Plexiglas-Herz mit einem Bild von denen mitgenommen. Und dann ganz am Ende, als alle besoffen waren, bevor ich dann wieder in mein Hotelzimmer bin, weil ich wusste, ich war am nächsten Tag aus einer der ersten nach Hause, weil ich ausgeschlafen bin, haue ich ja dann immer ab wie so ein Dieb in der Nacht und so. Auf jeden Fall wollte ich dann erstmal ein Plexiglas-Herz vom Gabentisch wieder absammeln. Und da dachte ich mir, ach, da steht ja auch noch eine Flasche Moët Chandon, dann nehme ich doch die. Habe ich die schnell unter meinem Pelzmantel gemacht und bin gegangen. Und als ich, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte, ich mit diesem Pelzmantel über dieses Gehöft wandere Richtung dort, wo mein Zimmer war, denke ich mir, was ist das hier für ein es war irgendwie, keine Ahnung, also vielleicht waren es Katzen oder so draußen am Acker oder irgendwelche Füchse oder ich wusste nicht, es war ein Schreien, es war ein Röcheln und du guckst ja da nur in die Dunkelheit, da gibt es ja keine Straßenlaternen, da fängt der Acker an, vom Haus scheint das Licht noch so ein paar Meter da rein, danach siehst du nur Dunkelheit. So, ich gehe in mein Zimmer und mache dieses Zimmerfenster auf, es war ja Sommer, es war heiß. Und da hörte ich es dann schon lauter, weil das so besser gelegen war und auch weiter oben und so. Und ich merkte, na Moment mal, da bumsen doch zwei, ne? Dann habe ich dann mein Zimmerlicht ausgemacht, mir eine Zigarette angemacht im Nichtraucherzimmer und saß da oben wie so ein Habicht an meinem Klappfenster. Das war so ein Fenster, das man so nach oben aufklappen konnte in so einer Dachschräge. Wie so ein Habicht saß ich da und dachte mir, die erwische ich jetzt. Wenn die jetzt gleich da
die Flutlichtanlage lief warm.
Genau, also ich dachte mir, die müssen ja irgendwann Richtung Hausgehöft kommen.
Ah, sie kommen wieder in den
Lichtkreis. In den Lichtkegel, genau. Und da dachte ich, irgendwann kommt da jemand aus der Dunkelheit, wenn es nur einer ist und so, dann weiß ich und so. Und dann sehe ich erst irgendeinen Typen laufen, dachte mir, oh, den kenne ich, den habe ich gesehen, das ist doch der Vater. Ich hatte da auch die ganze Zeit auf so einer Terrasse mal am Nachmittag mit so einem Vater, der sehr attraktiv war, Mutter und zwei Kinder. So, und dieser Vater war die ganze Zeit mit diesen zwei Kindern beschäftigt und mal habe ich eins gehalten und mal hat Mariette, meine beste Freundin, eins gehalten, die im Zimmer neben mir schlafen sollte. Und die hat die ganze Zeit irgendwie sich wahnsinnig nett um diese Kinder gekümmert. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Mutter mit diesen zwei Kindern ins Bett gegangen ist, um die hinzulegen, da hat sie ihre Chance ergriffen und sich nur noch um den Vater gekümmert. Und ist da draußen auf diesem Acker, Mariette war immer dafür bekannt, wahnsinnig laut zu schreien, hat es da auf diesem Acker mit diesem Papa so laut gemacht. Ich schwöre dir, wenn ich das gehört habe, hat das die halbe Hochzeitsgesellschaft gehört. Ich kann nur hoffen, die Mutter nicht.
Ich hoffe, es hat kurz zu keiner Missernte geführt.
Das weiß ich nicht. Ich glaube,
sie wurde befruchtet,
ja, schön und gut. Die Aussaat hat schon mal funktioniert.
Ja, eben.
Also wie die Ernte dann am Ende aussah, ich meine, Mariette arbeitet ja auch in einem Krankenhaus, also die kann so Ausschabungen, so kleine Sachen, kann die auch schnell selber machen, ne?
Das wollte ich jetzt nicht, aber gut.
Ja, aber nach so einer Aussaat kann die Ernte oder die Missernte ja nur, was sollen da Kartoffeln wachsen oder Hafer? Ich weiß auch nicht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das war meine Billighochzeit in Brandenburg. Und bevor ich gleich noch über eine ganz, ganz teure und noch viel peinlichere Hochzeit auf Ibiza erzähle, möchte ich jetzt deine Geschichte hören.
Also, meine beste Freundin Angela, meine Alibi-Frau und ich waren eingeladen bei einer sehr hochpreisigen Hochzeit in Bayern. Ich kann jetzt keine Namen nennen und muss Dinge verfremden, weil das geht um Menschen in der Öffentlichkeit.
Was ist denn hochpreisig?
Es war eine ordentliche Promi-Hochzeit mit einer ordentlichen Promi-Dichte und war ein Kloster involviert und ein Nanny-Service.
Also so ab 250.000 aufwärts.
Sicher. Es war wirklich, ich habe Menschen aus dem Fernsehen kennengelernt, die kannte ich vorher nicht, und aus der Politik und der Wirtschaft. Und die Kinder wurden nicht von Marietta bespaßt, sondern von einem mehrköpfigen Nanny-Service. Also, wir sind hingefahren nach in die Nähe von München an einen See. Ich nenne jetzt auch nicht den See, ich muss es verfremden. Ja. Hingefahren, wir hatten eine coole Pension, die wurden uns vorgeschlagen, schon bei der Einladung, wo wir uns sozusagen wo man halt unterkommen kann, in der Nähe der Location und des Klosters. Damit wir danach fußläufig, also so. Da waren wir da, sind zu der Trauung gegangen und auf dem Parkplatz zu Trauung rief mir schon eine sehr bekannte deutsche Moderatorin, mit der ich schon in mehreren Sendungen saß, entgegen: Marcel, mit so einem Hut wie vom Pferderennen. Und Esket. Überall. Ja, genau, ich kam mir vorhin auf Esket. Überall Dreier-BMWs, Mercedes. Also es war wirklich, wo ich dachte, witzig. Und wieder mit unserem, keine Ahnung, Opel Corsa sind wir da hingerollt. Und es war eine Hochzeit. Ich hatte vergessen, dass die Berichterstattung der Hochzeit auch teilweise verkauft wurde. Das heißt, wir kamen dahin und überall waren Kameras von, ich glaube, es war teilweise auch exklusiv Weekend. Und wir kamen wirklich an und man hat gesehen, die Leute hatten so Listen von geladenen Gästen, damit sie uns im Zweifel danach ansprechen können und abgreifen. Es ging in die Kirche. Die Kirche war, der ein oder andere deutsche Komiker war da, der ein oder andere deutsche Fernsehproduzent. Wir saßen also wirklich zwischen Leuten, die ich von der Arbeit kenne, und Leuten, wo ich dachte, die lebt noch? Hatte die nicht einen Hit in den 70ern? Krass. Okay. Und dann begann ein großes Hallo, das Jean-Paul Gaultier Brautkleid wurde zum Altar geschleift. Und es wurde,
ich hoffe, mit der Braut.
Mit der Braut. Also es war alles Kleid sehr hochpreisig. Und dann saßen wir so da in Reihe 15, was weiß ich, guckten auf den Altar und uns fiel in dem Moment auf, es wird ja mitgefilmt, weil eine Tonangel bog sich über den Altar zwischen Braut und Bräutigam. Es wirkte wie ein Filmset, wie eine fiktive Hochzeit, aber es war ja real. Es wurde halt aus 40 Perspektiven mitgefilmt, es wurde mitgeschrieben von Kolumnistinnen, was hier gerade passiert. Es war völlig absurd und man war sich ja ständig gewahr, dass man ja auch jetzt irgendwie dokumentiert wird. Also ich konnte mich ja gar nicht groß entspannen, weil ja immer irgendwo eine Kamera auf mich oder es blitzt und so. Schöne Hochzeit. Ich sage jetzt auch nicht den Namen, aber es war ein DSDS-Teilnehmer, wenn nicht sogar Gewinner, und späterer Dschungelteilnehmer, wenn nicht sogar Gewinner, sang bei der Hochzeit wie ein Engel. Du rätst jetzt nicht, wer es war. Wie
Mark Mettler.
Nein. Ruhe, halt jetzt den Mund.
Daniel Brühl. Nein, wie heißt er denn?
Daniel Brühl.
Du meinst ja, der hinterher,
ich sag's nicht,
sehr, sehr lange schwimmen gegangen
nein,
ist.
Nein, es sang jemand mit einer engelsklaren Stimme, aber mit nicht viel intellektuell
Alexander
limitiert.
Klavs.
Nein.
Ach Mensch.
Der sang und dann war die Trauung vorbei, alles wunderbar. Wir wurden dann geleitet zu unseren Autos, um zur Location zu fahren. Und das war auch ein großes Hallo. Es fehlte nur noch eine Kutsche, die diesen geschotterten oder gekiesten Weg nach oben fuhr. Es war eine riesen Hochzeitslocation mit also Damastdecken und riesen Leuchtern. Also selbst, ich würde mal sagen, Harald Glöckl hätte gesagt, das ist mir jetzt ein bisschen zu überladen. Es waren nette Leute. Wir saßen an einem Tisch mit Kindheitsfreundinnen der Braut und einem Schönheitschirurgen, der den Abend damit verbrachte, mir zu sagen, was man mit meinem Gesicht machen könnte. Und ich hatte richtig keinen Bock.
Dieser irgendwann furchtbare Dr. Mang, wie er sich immer aufzwängt.
Ja, genau.
Mir ist das auch schon passiert, auch in München, mal in einer anderen Runde. Aber das ist doch schrecklich. Man fühlt sich wunderschön und dann fängt er an, gerade dass er nicht anfängt, am Gesicht rumzumalen, ne, und schon
dass er sein Edding auspackt und sagt, das könnte man mal, und hier eine Straffung. Währenddessen war meine beste Freundin mit der Frau des Schönheitschirurgen auf Toilette. Die Frau schon angetrunken und offensichtlich sehr unglücklich, sagte dann zu meiner besten Freundin, ich bin so unglücklich, ich habe so viel Sachen machen lassen, aber er fasst mich nicht mehr an. Und dann waren die allein auf der Toilette. Die Frau hatte nur so ein Hängerchenkleid an, ließ es fallen und man sah überall an ihrem Körper, ich zitiere meine beste Freundin, noch leichte Narben, weil überall an ihr rumgeschnitten wurde. Sie wurde gestrafft, sie wurde zusammengetackert, sie wurde wieder nach den zwei Kindern, die sie hatten, sozusagen in eine Form gebracht, dass sie vorzeigbar ist. Und sie war so unglücklich und offenbarte sich, meine Freundin sagte, er fasst mich nicht mehr an, ich bin so unglücklich. Und die kannten sich seit 15 Minuten. Und dann kam meine beste Freundin wieder, Angela, setzte sich zu mir und sagte, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Und ich drehte mich zu ihr und sagte, du glaubst nicht, was mir hier passiert ist. Und der Abend wurde immer absurder und immer schlimmer, weil die Menschen, die ich aus der Öffentlichkeit kenne, sich so abgeschossen haben und Dinge gesagt haben und getan haben. Und dann noch der ein oder andere Fernsehmensch hat sich bemüßigt gefühlt, Musik zu machen. Und dann denke ich, nein, du bist Fernsehmoderator, du bist kein Rockstar, du bist kein Altherren-Rockstar. Und dann war die Unterhaltung, waren eingeflogene Stars.
Dieser Jan Hofer immer,
ja,
einfach nicht sein
ähnlich,
lassen.
Ganz ähnlich. Da war wirklich die Rolling Stones in günstiger, sangen an gegen einen eingeflogenen Popstar, den ich gar nicht so kannte, weil das auch vor meiner Zeit war. Aber ich dachte, das Lied kenne ich jetzt. Und währenddessen flirtete ein Fernsehproduzent so offensiv mit meiner besten Freundin und sie konnte sich den einen oder anderen Kuss, konnte sie sich wirklich noch, also in Sicherheit ducken. Aber diese Hochzeit, ich liebe die Braut, das ist so eine Liebe. Ihr Mann ist ein ganz, ganz toller Mensch, mit dem ich arbeite. Aber es war absurd. Wir waren am Ende geschockt ob der Obszönität und Opulenz und haben gedacht, es ist so krass. Die haben hier Geld aufgefahren. Leute haben also Tabletts durch die Gegend gereicht. Da war nicht nur Essen drauf, aber es war krass. Es war wirklich, wo ich dachte, ich hoffe, die Ehe hält. Wer will nicht, muss ich ja darüber dann später bei Exclusive Weekend sprechen. Weil auch ein Reporter kam auf der Feier dann auf mich zu und sagte, Hermann, was wünschen Sie dem verheirateten Paar? Und ich so, als Single habe ich nicht viel Kompetenz. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Es war eine schöne Hochzeit. Und ich kann ganz viel jetzt nicht sagen, weil ich ganz viel...
Marcel, war denn das Essen wenigstens lecker?
Das Essen war lecker. Gut, die Gänge waren ein bisschen weit auseinander, aber das Essen war lecker. Ich kann so viel nicht sagen, weil sonst kriege ich Ärger.
Okay, aber es ist eine sehr lustige Geschichte und ich sehe auch in deinen Augen und an deinen Mundenden, dass du gerne noch weiter mehr erzählen würdest, aber dich leider ein bisschen zusammenreißen musst.
Das wäre ich nicht mehr eingeladen.
Naja, gut, ist ja auch ein Mann, mit dem du arbeitest und man will ja da auch nicht
ganz sich
allzu weit
Mann.
Aus dem Fenster lehnen und sonst sagen die einen irgendwann...
Das Brautpaar kann auch nichts für seine Gäste.
Ja, genau, sonst sagen die irgendwann auch, also nee. Also,
zu unserer dritten Hochzeit landen wir nicht.
Ja, mehr. Noch keine Ahnung. Ne? Ja. Wenn je reicher die Leute sind, desto häufiger heiraten die auch.
Ja, man muss das Geld ja unter die Leute bringen.
Wenn die eine Frau verschnitten ist und aussieht wie ein bayerischer Wurstsalat, muss die nächste her. Ne? Also, ich habe auch noch eine Hochzeitsgeschichte und zwar, diese Hochzeit begann, ist gar noch nicht so lange her, die begann aber... vor 20 Jahren im Prinzip. Und zwar, ich kam nach Berlin und war das aufsteigende junge Lichtlein, das Starlet am Himmel des Abendfirmaments der Partyszene, ja, was ja, die Partyszene ist ja in Berlin durchaus mit der Filmbranche in Hollywood vergleichbar, wenn man das so möchte. Auf jeden Fall war ich das kleine junge Starlet. Alle wussten, das wird der nächste große Wurf und so kam es ja dann auch. Und wer das früh erkannt hat, war ein junger Mann, halb Spanier, ich weiß gar nicht mehr wie, ich weiß wieder. Er hieß Boris Bretter Blancafort. Das war sein ganzer Name. Halb Deutsch, halb Spanisch. Und ich sagte es einfach mal, was jetzt nichts Verwerfliches ist. Traue ich mich den Namen mal sagen. So, wir sahen uns. Für mich war es Liebe. Für ihn eine Gelddruckmaschine. Aber so gab sein Körper für die gute Sache, sagen wir mal so, ne? Okay, also Ficky und so natürlich. Also wie gesagt, ich war verliebt, sondergleichen und so. Und dann ging das auch so ein halbes Jahr lang. Und dann hat er ein halbes Jahr lang hat er so Sponsoren für meine Partys gesucht, hat alles unter Dach und Fach gebracht, hat mir und sich selber vor allem sehr, sehr viel Geld besorgt und auf viele, viele Jahre Sponsoren da festgelegt, festgeknotet und so. Und also wirklich aus meinen Partys das Beste für sich herausgepresst. So, blieb mir natürlich auch was über, aber er hat schon geguckt, dass es ihnen gut geht. Es folgten tolle Urlaube, Promi-Partys, auch roter Teppich, was man halt so zusammen macht. Man muss auch dazu sagen, er war ein bithübscher Mann. Ich konnte damals noch bauchfrei gehen. Wir waren ein traumhaftes Paar. Und dann hat er mich irgendwann einfach verlassen. Irgendwann hatte der dann ein, oh, ich glaube, das war ein Franzose, wie hieß er noch? Also ein wahnsinnig hübscher Franzose war das. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Was habe ich diesen Namen gehasst?
Michel Mouchy.
Nee, der hieß irgendwie anders. Oh, wenn mir dieser Name nochmal einfällt, dann spucke ich
Butter, Patrice Penis.
Nein, das war irgendwie wie, das war noch viel französischer. Also, Jérôme! Es war Jérôme! Genau, Jérôme. Wie hast, also unglaublich hübscher Typ. Ich hoffe, er ist mittlerweile tot. Und
Jérôme Gonoreux.
Ja, bestimmt. Also, wenn man so aussieht wie der, hatte man auch jede Krankheit, weil der hat es auch mit jedem gemacht. Also, auf jeden Fall, so Huren kommen ja nun immer zusammen. Ne? Wenn jeder mit jedem schläft und diese wunderschönen Leute, die immer mit allen schlafen, die kommen ja immer zusammen, körperlich und dann auch noch so weiter und so fort.
Und auch zeitlich.
Und, ja, und dann kriegen die auch alle Krankheiten und sehen sehr früh sehr schlecht aus und ja. Werden hoffentlich nicht alt. Das wäre, was ich ihnen
wünsche. War der nicht lange zusammen mit Sébastien Zuffely?
Der Jérôme. So gut kenne ich seine Bonnereux. Vorgeschichte nicht. Auf jeden Fall.
Prähistoire.
So war dann für mich alles gelaufen. Ich kann mich erinnern an dem Tag, als Boris mit mir Schluss machte, war ich so schockiert, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass ich einen Herpes bekam. So einen Herpes bekam ich vor und nachher nie wieder. Und zwar, meine ganze Lippe platzte auf. Das sah aus wie ein Blumenkohl. Und es ging bis in beide Nasenlöcher hoch. Das, also es sah aus, als hätte man mir noch so eine, weiß ich nicht, so wirklich so einen halben Blumenkohl einfach aufs Gesicht draufgesetzt. Also es war wirklich ein körperlicher Tiefschock. So, bis ich das überwunden hatte, war Boris schon mit Jérôme nicht mehr zusammen, sondern mit irgendjemand anders. Und Boris ging dann nach Ibiza ging er da. Mhm. Und promotete dort irgendeinen verrückten Sänger.
Henri Herpes.
Nee, das war ein Engländer. Der kam aus London. Mir fällt der Name aber auch nicht mehr ein. Ich bekam nur, weil ich ja damals dann auch bei MTV und Energy gearbeitet hatte schon, bekam ich immer seine neuesten Musikvideos geschickt. Und auch irgendwie die CDs damals noch. Und ich sollte das promoten, Files auch später. Und ich sollte das irgendwie bekannt machen, wo ich mir denke, also nein, das ist alles so schlecht. Also keine Ahnung, warum sollte ich das machen? Ich habe auch vergessen, wie dieser Sänger hieß. Der hat auch noch einen Künstlernamen und so. Naja, wie auch immer. Dann wurde ich von Boris irgendwann nach Ibiza eingeladen. Und Boris fuhr mit mir an den Drachenfelsen hinaus. Kennst du den Drachenfelsen in Ibiza? Es war Sonnenuntergang. Wir setzten uns wild romantisch in den Sand. Boris hatte eine Flasche Rotwein mit und er umarmte mich. Und ich war auch schon kurz davor, sein Glied anzufassen oder in den Mund zu nehmen. You never know. Bei mir ist das ja, geht das eine mit dem anderen einher. Naja, weil das war so romantisch. Und ehrlich gesagt, ich habe erwartet, dass Boris nach all diesen Jahren, da lagen ja 15 Jahre dazwischen von der Ausbeutung meiner bis hin zu Ibiza, zu diesem Moment. Und ich dachte, oh Gott, er ist zur Besinnung gekommen und ich werde jetzt gefragt, ob ich ihn heiraten will. Ja. Weil wer fährt denn mit irgendjemanden an so einen romantischen Ort, trinkt dort Wein, umarmt einen, macht es einen schön, redet nur liebsäuselndes Geraspel mit ein, um dann einen zu fragen, willst du zu meiner Hochzeit kommen?
Ich vermute Boris.
Ja, also auf jeden Fall, es war alles schlimm. Und dann ja, gut, also wenn es dann nicht meine eigene ist und so und du alles bezahlst, ich komme dann natürlich trotzdem gern und so. Er legte da irgendwie riesen Wert drauf. Auf dem Weg von diesem Drachenfelsen zurück überfuhr er eine Katze. Das will ich nicht unausgelassen.
Es wäre der Katze haben. Gegenüber auch ungerecht.
Ja, genau. Und vor allem, das war ganz schlimm, weil er fuhr die auch nicht, der fuhr die nur so an und dann lag die da so und bewegte sich noch und ich zwang ihn dann dazu, nochmal zurückzufahren, nochmal drüber zu fahren, damit die auch wirklich tot ist. So hart das ist, aber ich konnte das Tier nicht leidend da auf der Straße liegen lassen.
Ja.
Und zum Tierarzt zu bringen, das war nicht mehr möglich, denn die eine Hälfte, die war schon so Marmelade, das hätte kein Chirurg der Welt mehr zusammengekriegt. Also irgendwie haben wir sie beide getötet. Und das sage ich jetzt einfach mal so. Es war grauslich. Und deshalb war diese Hochzeit auch schon unter so einem schlechten Vorzeichen. Die Hochzeit selber dann, wunderbar, mega rich, nicht am Meer, sondern irgendwie im Ibiza-Inland, ja, sagt man da Inland?
In der Inselmitte.
In der Inselmitte, an einem gigantischen Pool. Die Mutter des Bräutigams, des Sängers, hielt so eine freie Rede auch. Ich glaube, die war aber auch Pastorin. Mhm. Zumindest hatte sie eine professionelle Robe. Und dann den Bräutigam hatte niemand gesehen. Du kannst es dir vorstellen. 150, 200 Schwuletten. Es wurde ein gläsernes Piano aufgestellt, dass man gedacht hätte, Elton John spielte da. Es war aber nur irgendjemand. Dann war da noch irgendein Geiger und noch irgendeiner, der Saxophon spielte. Und mit einem Saxophonspieler, da kannst du mich ja jagen. Also noch schlimmer finde ich Dudelsack, aber also Saxophon, das ist wirklich so schlimm. Als ich noch an der Eberswalder gewohnt habe, gab es da immer mal einen Saxophonspieler, bin ich immerhin, ich sage, 50 Euro verbissen Sie sich. Hier nehmen Sie mit, gehen Sie. Also ich, Saxophon ertrage ich nicht. Und dann kam erst Boris hinuntergestiegen von so einem Blumenhügel. Boris war wohl der Mann in der Beziehung offensichtlich, weil der Bräutigam ja immer zuerst kam. Und dann kam dieses berühmte Lied, hier kam die Braut. Und ob du es glaubst oder nicht, dann wurden erst mal Tauben steigen gelassen. Ne? Mm. Es war eine schwule Disney-Hochzeit, das kannst du dir nicht vorstellen. So. Und dann gab es da natürlich unglaublich viel Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Entschuldigung, man feiert nicht umsonst auf Ibiza eine Hochzeit. Es kamen all diese Musiker, Freunde, Drogendealer, keine Ahnung, wer da nicht noch alles beteiligt war. Und ich hatte meinen bester Freund Magnus, war meine Begleitung. Mhm. Mit dem waren wir da und wir saßen die ganze Zeit da. Und dann war da an diesem Pool, es war schon abends, es wurde gefeiert, es wurde gesoffen, alle waren schon hinüber, gab es da eine Frau, die unglaublich nuttig angezogen war und die hatte High Heels, also wirklich 25, 28 Zentimeter High Heels und die stachselte da die ganze Zeit an diesem Pool lang und es war wirklich ein Gedränge, ein Getanze und Magnus und mir wurde immer schon schlecht, wenn diese Frau an diesem Pool vorbeigegangen ist und wir dachten, gleich liegt die drin, gleich liegt die drin und irgendwann war es dann auch so, entweder wurde sie gestoßen, das haben wir nicht mitgekriegt richtig, oder sie hechtete einmal in diesen Pool. Auf jeden Fall ein Schrei. Du sahst nur noch ein Minirock, wenn du genau hingeguckt hast, auch noch ein bisschen Möse, weil sie hatte auf keinen Fall eine Unterhose an. Zwei lange, lange Beine und mega High Heels dranhängen, die irgendwie da in dieser Flut verschwanden in diesem Pool. Und dann plötzlich stand Boris neben mir, total aufgelöst und so, und blickte in diesen Pool, als hätte er irgendwie, es wäre es seine Mutter gewesen und so. Und ich sag zu Boris, na, das ist ja meine Nutte, die hier reingesprungen ist. Ne? Und Boris dreht sich um zu mir und sagt, oh Gott, Nina, du stehst da, ich dachte schon, du wärst reingesprungen. Und das war so eine tolle. Und dann, pass auf, und dann sind wir nach oben ins Zimmer, um, ich sage mal, etwas Lakritz zu naschen, denn die Süßigkeiten gab es oben bei, im Hotelzimmer beim Brautbar. So, und wir gehen zu dem Lift. Dieser Lift hatte es, 6 Personen, nahm der mit, und wir waren 5 Personen oder so. Plötzlich stand bibbernd diese nuttige Frau, die in den Pool gesprungen war vor uns, mit ihrem ganzen Hochzeitskleid, alles, was sie anhatte, nass, unterkühlt und bibberte und wollte noch einsteigen und so. Und dann sagte Boris zu ihr, nee, bitte, nächsten Lift, hier nur 5 Personen. Ne? Und wir haben die einfach da, diese erkältete, kranke Nutte, da noch stehen lassen, dann einfach in diesem Glasaufzug noch vor ihr weggefahren. Boah, naja, also so viel zu dieser Hochzeit. Also die zwei sind nicht mehr zusammen. Ich glaube, Boris hat mittlerweile sein Lebensglück in Düsseldorf oder irgendwie in
Den google ich gleich.
Düsseldorf, kann ich dir auch zeigen. Ich habe den hier auf meinem WhatsApp. Wir sind immer noch befreundet. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn er diesen Podcast dann hört. Aber
wird er nicht.
Nee, wird er nicht. Ich sag dir eins, der ist tatsächlich so mit sich beschäftigt und mit seiner,
dann kommt er zu
mit
nichts.
Seiner Vermögensbeschaffung immer noch, nehme ich an, weil diesen Freund aus also diesen Sänger aus England, den hat er ja auch nur geheiratet, weil der hatte richtig in London City ein riesengroßes Haus, das gehörte den Eltern oder Großeltern und das sollte der kriegen, aber ich glaube, bevor die Alten das Zeitliche gesegnet hatten und er große Hausbesitzerin in London werden konnte, weil darauf hat er es abgesehen, war das dann auch schon wieder zu Ende.
Ja.
Und deshalb hat dann irgendwann auch die Insel verlassen und versucht jetzt, dass sein Glück in Dings. Man muss natürlich sagen, Boris war immer ein wunderschöner Mann. Neulich mal bei WhatsApp dieses Foto aufgemacht, das noch geschönt ist, aber wo man schon sieht, so leicht geht's jetzt auch nicht mehr. Ne? Also
ja.
20 Jahre vorher kam man noch leichter an die Penunzen von Leuten ran, aber Schönheit öffnet dir ja Türen und Portemonnaies, wie wir wissen. Und Boris war immer so einer. Also wenn jemand mal einen Huni hingelegt hat, da durfte der mal andocken und so. Das war klar. Hatte auch eine sehr, sehr schöne Andockstelle,
das
sag ich mal so.
Das ist immer gut.
Um jetzt energy- und jugendfreundlich zu bleiben.
Wollen wir bleiben.
Ich wünsche Boris und allen Beteiligten von dieser Hochzeit alles Gute und ein langes Leben.
Das wünschen wir auch. Und ich würde sagen, wir haben uns jetzt hier versammelt, um uns von diesem Podcast zu verabschieden. Aber wir haben schon noch also Ideen und genug Material für Hochzeiten Teil 3.
Und das machen wir auf jeden Fall 2023.
Auf jeden Fall. Da kann ich.
Na?
Tschüss.
Tschüss.
Hangover Berlin. Präsentiert von Energy.